Überschrift: Von der rechten Liebe, von der rechten Liebe. Es geht hier um die Frage, wie kommt Treue zum Ausdruck, wie lebt man den Glauben, der die Treue hält. Und Paulus sagt einmal, der Glaube soll in der Liebe tätig werden, wenn er an die Galater schreibt. Einen solchen Fall hätten wir hier in den Versen 1 bis 6. Wenn Kapitel 12, Vers 28 vom obliegenden Dienst die Rede war, darum, da wir ein unerschütterliches Königreich in Empfang nehmen, mögen wir Gnade haben, durch die wir Gott in angenehmer Weise obliegenden Dienst verrichten mögen, mit Scheu und ehrfürchtiger Haltung. Wenn also im letzten Vers oder im zweitletzten Vers des vorigen Kapitels von einem obliegenden Dienst die Rede war, haben wir hier in den nächsten Versen sofort geschildert, wie dieser Dienst aussehen kann. Denn die Liebe ist ja das Zentrale in allem Gottesdienst. Die Liebe ist das Eigentliche, das Gott wünscht, was immer noch sonst getan werden mag. Es muss in Liebe getan werden und aus Liebe. Fünf Aufforderungen zeigen uns hier den Weg in der rechten Liebe. Erstens spricht er über die Bruderliebe in Vers 1. Die Bruderliebe bleibe. Dann spricht er zweitens über die Liebe zum Fremden. Vers 2, über die Liebe zum Fremden. Drittens spricht er über die Liebe zu den Bedrängten in Vers 3. Die Liebe zu den Bedrängten. An vierter Stelle spricht er über die reine eheliche Liebe, so in Vers 4. Und dann in den Versen 5 und 6 spricht er über die vertrauende Liebe, die vertraut. Wir könnten einige Überlegungen anstellen über diese verschiedenen Aspekte. Vers 1, ein ganz kurzer Vers, drei Wörter über die Bruderliebe. Achten wir auf ihr Wesen. Sie ist eine Bruderliebe, das heißt, sie weist eine innere Verwandtschaft auf. Bruderliebe ist die Liebe zu denen, mit denen wir innerlich verwandt sind. Wir kommen beide von Christus, beide aus ihm geboren, sind beide aus ihm geboren. Und von daher geziemt es sich, dass wir einander lieben, und von daher können wir auch einander lieben. Was sagt Abraham zu seinem Verwandten Lot? Lasst nicht Zank sein oder Zwist sein zwischen dir und mir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Es geziemt sich nicht für Brüder, dass sie zanken, dass da Zwist ist. Brüder sollten sich lieben. Wir beachten hier auch die Dauer dieser Liebe. Die Bruderliebe bleibe bestehen. In allen Prüfungen. Sie ist notwendig, weil jeder von uns versagt und er braucht die Liebe. Und der andere versagt und er braucht meine Liebe. Zweitens spricht er über die Liebe zum Fremden, zum Gast. Aber das griechische Wort für Gast ist der Fremde. Vergesst nicht die Gastfreundschaft, denn dadurch beherbergten etliche, ohne es zu merken, Engel. Gastfreundschaft ist Liebe zum Fremden, das heißt zum Anderen. In Vers 1 war er der Verwandte, in Vers 2 ist er der Andere. Wir erleben beides, Nähe und Abstand in dieser Welt. Von Christus her erleben wir die Gemeinschaft, die Nähe. Weil wir noch in dieser Welt sind, erleben wir auch immer wieder den Abstand, das Adieu sagen, auf Wiedersehen sagen und so weiter. Wir müssen Abschied nehmen, bitte. Oder denkt er höchstwahrscheinlich an Abraham, der Engel beherbergt hat, beziehungsweise aufgenommen hat zu Gast, oder andere, die, weil sie Gastfreundschaft waren, oder auch Lot, ja, sie haben, ohne es zu merken, es waren viel, sie sahen wie Menschen aus, wie Männer aus, aber die Schrift sagt uns, dass sie Engel waren, ja, bitte? Ja. Auch wenn es Gott selbst war, wird er der Engel des Herrn genannt. Abraham nimmt ja einmal, es ist 3 oder 4 Männer auf, und einer von ihnen war Jahwe selbst, aber als Bote, als Engel, als Gesandter. Wir erleben also den Abstand hier in der Welt, aber dieser soll überbrückt werden. Wir sollen lernen, den anderen in unser Leben hineinzunehmen. Nicht nur ins Haus, überhaupt auch in unser Leben hinein. Es will gelernt werden, einen anderen, der etwas außerhalb steht, hineinzuziehen in mein Leben hinein. Die Frage ist also, bin ich offen oder bin ich ein isolierter Typ? Bin ich gemeinschaftsfähig? Kann ich es mir erlauben, einen anderen in mein Leben hineinschauen zu lassen? Oder will ich mich schützen, mich selbst bewahren? Kann ich mich exponieren? Oder fühle ich mich bedroht, wenn Leute mir zu nahe kommen? Es gilt, einige unnötige Grenzen zu durchbrechen, wenn wir im allgemeinen Sinne gastfreundschaftlich werden. Es gilt, die sogenannte Clique zu überwinden. Die sogenannte Clique kann eine fleischliche Gemeinschaft sein. Passen wir auf, bei den großen Familien gibt es viel Verwandtschaft. Da kann man manchmal da stehen bleiben. Es gibt Gemeinden, wo die Zusammengehörigkeit, die Bekanntschaft oder die Gemeinschaft, wenn man die Konturen feststellen will, merkt man, was da maßgebend ist. Es sollte immer wieder ein durchgewürfeltes Gemeinschaftsleben entstehen. Und deshalb auch wurde ja darauf hingewiesen, dass wir auch in einem solchen Zusammensein in diesen Tagen einander kennenlernen und immer wieder neue Berührung erleben mit anderen Brüdern. Das ist gut. Wir sollten nicht fleischliche Liebe nach irdischen Gesichtspunkten pflegen. Es ist nicht verkehrt, Freunde und so weiter zu haben, aber wir müssen vorsichtig sein, dass die echte Liebe im Zeichen unserer Zugehörigkeit zu Christus leidet und der Akzent dann eher ins Irdische hineinrutscht. Das kann schnell geschehen. Und dann wären wir eigentlich fleischlich gesinnt, das heißt diesseitig orientiert. Jeder Christ ist letztlich nicht fremd, wie eigenartig er auch sich geben mag. Er ist ein Bild, ein Ebenbild Gottes und mein Bruder. Es gilt, die Gemeinschaft im Leibe Christi zu verwirklichen. Gastfreundschaft kann auch ein Erweis der Liebe zu Menschen in Not sein. Jesus gibt uns ein Beispiel. Zu Mitternacht ist jemand noch unterwegs und bittet um 3 Brote oder bittet um Brot. Ja, wenn man sich in jene Zeit hineinversetzt, dann kann sich die Frage heben, wieso ist jemand um Mitternacht unterwegs? Das muss ein außergewöhnlicher Fall sein. denn man weiß ja schon vorher, wann man wo ankommt und muss schon Vorkehrungen treffen. Ist er verirrt? Wurde er ausgewiesen? Warum ist er jetzt noch unterwegs bei allen diesen Gefahren? Aber er steht auf und will ihm helfen. Aber er hat kein Brot. Aber er weiß, wo Brot im Dorf ist und geht dorthin. Und der ist nun etwas gemütlicher als er selbst. Er selbst war bereit sein, um Mitternacht aufzustehen. Aber er hat nichts, er ist arm. Und der andere, der hat etwas, aber ist arm, was Bereitwilligkeit zum Dienen betrifft. Und dann sagt Jesus zu uns, so ist Gott nicht. Allerdings, dass er Brot hat, darauf könnt ihr euch verlassen, ja. Und ihr dürft auch den Weg zu ihm kennen. Nachts geht dieser und sucht Brot. Aber er kennt den Weg. Er kann ihn im Dunkeln finden. Und wir auch. Wenn es mal wirklich dunkel wird geistlich, kennen wir die Straße zu Jesus, wo Brot ist? Für uns selbst, aber dann auch für andere. Da sind wichtige Lektionen da, was die Gastfreundschaft betrifft, auch was unser geistliches Leben betrifft. Er weiß zur Liebe, er weiß der Liebe zu Menschen in Not. Und der Lohn wird nicht ausbleiben, auch wenn er hier nicht Gemeinschaft mit dem Himmel ist, ja. Es möge nicht Engel sein, aber manchmal alles andere als Engel. Aber auf jeden Fall wird die Gemeinschaft mit den Engeln kommen. Darauf können wir uns verlassen. Dann die dritte Szene, wo sich die Liebe zeigen kann. Über die Liebe zum Bedrängten, Vers 3. Denkt an die Gefangenen. Wie Mitgefangene, nicht als Mitgefangene, es sei denn, man wirklich auch gefangen ist, dann kann man das leichter tun. Wir müssen nicht alles erlebt haben, um Mitgefühl haben zu können. Das muss nicht sein. Das fordert der Schreiber nicht. Er fordert, sich hineinzudenken. Da ja auch wir noch im Leibe sind, es hat mit dem Leib zu tun und wir, jeder von uns kennt Leiden irgendwelcher Art. Also Leiden können wir uns schon vorstellen, auch wenn wir nicht im Gefängnis waren, ja. Aber wir können uns Leiden vorstellen und von daher sind wir imstande, uns Vorstellungen zu machen, ja, wie mag das wohl sein, wenn jemand jetzt hinter vier Wänden eingeschlossen ist und er kann nicht einen Spaziergang machen und er hofft dann irgendwo mal ein Tageslicht zu sehen. Wilhelm Busch erzählt, als er im Gefängnis war, durch die Nazis ins Gefängnis geworfen. Und dann war da ein kleines Fensterchen und da hätte er so gerne rausgeguckt. Ja. Dann sehnt man sich nach Tageslicht. Und der kleinste Schimmer ist dann ein Gruß gleichsam. Wir sollten uns hineinversetzen, uns Zeit nehmen in die Lage anderer Leidender, hineinzudenken, das will der Schreiber hier. Das ist Liebe zum Bruder in Christus. Denn der Leib Christi ist eins. Man vergleicht hier Matthäus 25, das manchmal furchtbar verschraubt wird und verbogen wird, verkrümmt wird in der Exegese, die nicht Exegese ist. Passen wir auf, dass wir nicht einen zweiten oder dritten Heilsweg machen aus der Geschichte von den verschiedenen Tieren, Schafen und Ziegen, nicht Böcken. Nicht werden die Schafe von den Böcken getrennt über Nacht, in Israel, wenn die Herde übernachtet. Das Wort kann mit Böcken übersetzt werden, aber wir müssen ja das Wort wählen, das in den Zusammenhang passt. Und die Ziegen werden mit diesem Namen bezeichnet. Es geht um zwei verschiedenartige Tiere, denn von alters her, schon bei Jakob ist das so, man hat eine Großviehherde oder mehrere und man hat eine Kleinviehherde, die kleinere Schritte tun, die langsamer gehen und so weiter. Nun befanden sich die Schafe und die Ziegen in einer Herde, zunächst einmal während des Tages. Aber für die Nacht mussten sie getrennt werden. Warum? Weil Schafe die Kälte besser ertragen können. Die Ziegen sind empfindlicher und die müssen mehr Schutz haben. Und so hat man die in einen geschützten, in ein geschütztes Gehege oder vielleicht auch überdachtes Gehege gebracht. Ja. Und so werden sie getrennt. Und dieses Bild nimmt Jesus als ein Bild, als ein Modell für das Gericht, das kommt. Und was sagt er? Was ihr an einem meiner Brüder getan habt, an den Geringsten, das habt ihr an mir getan. Jetzt überlegt man, was heißt das? Der eine sagt, das ist der Jude. Die Juden sind Christi Brüder. Aber was sagt Jesus zu den Juden? Markus. Wer ist mein Bruder? Eine Versammlung im Haus, ja, voll, Haus voll. Und da kommt seine Familie. Und vom Zusammenhang ist zu vermuten, dass auch selbst seine Mutter jetzt ins Fragen gekommen ist. Ist er rasend? Ist er nicht ganz normal? Was ist mit meinem Sohn geworden? Ja, das schien ihr schon ein bisschen zu weit zu gehen. Die Brüder natürlich auch und die Schwestern, die hatten wenig Verständnis für ihn. Und die wollen, dass er kommt. Und Jesus hat keine Eile. Und er sagt, wer ist denn eigentlich mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter? Wer ist mein Verwandter? Nicht alle dort, sondern der, auch als Jude, der den Willen meines Vaters tut, ja, der sich auf ihn einstellt und ihm nachfolgt, natürlich über Jesus. Das sind seine Brüder und Schwestern. Jetzt wissen wir, wer sie sind. Nicht Juden. Nicht bedenken wir, dass das Endresultat der Himmel ist und das Gegenstück die Hölle. Ja? Kommt man als Jude in den Himmel? Sind das die Brüder? Ja? Dass man sich mit den Juden identifiziert? Kommen alle Leute, die Juden helfen, in den Himmel? Das sind ernste Fragen. Oder jetzt die nächste. Der andere sagt, nein, wir müssen Menschen in Not in der dritten Welt helfen. Und es gibt übrigens ein kleines Spiel, das manchmal in Gemeinden oder in Schulen dargebracht wird, vorgeführt wird, von dem Sankt Martin, ja, hieß er, der dann einen Gast, den Herrn Jesus erwartet und so weiter. Und das ist seelisch sehr schön, ja. Wie? Vater Martin, ja. Und der kommt nicht und kommt nicht. Und dann wird dieser Vers dann zitiert, was sie an. Andere kommen dafür und die hatten wie Grüße und nimmt ihr auf. Aber der Jesus kommt nicht. Nun, die Geschichte habe ich etwas vergessen. Aber das ist eine Fehlauslegung dieses Textes. Denn nicht komme ich in den Himmel dadurch, dass ich Kleider schicke, nach Moldawien, sondern das ist ein Zeichen meiner Gotteskindschaft, wenn ich Christen in Moldawien unterstütze, wenn ich mich mit denen identifiziere, wenn unsere Brüder ins Gefängnis gehen und ich als, und wenn jetzt jemand zu mir kommt, ein Polizist oder ein vom Geheimdienst und fragt, und wie Sie, waren Sie auch dabei? Und ich nicht wie Petrus sage, nee, ich weiß nichts, nee. War zu feige, sich mit Jesus zu identifizieren. Dann sagt Jesus, seid ihr dran. Könnt ihr euch mit Notleidenden identifizieren? So oder so, in irgendeiner Form. Ich war im Gefängnis als Jesus identifiziert sich mit seinen Kindern, mit seinen Nachfolgern. Und wir sind erst das Haupt, wir die Glieder. Und Paulus lernte das vor den Toren von Damaskus. Du verfolgst mich, sagt er. Davon hat er keine Ahnung. Jesus war für ihn im Grab. Wozu sollte auch Jesus verfolgen? Aber er verfolgt Anhänger von Jesus. Und Jesus sagt, dabei hast du mich verfolgt. die Einheit Jesu mit seinen Kindern. Und daraus ergibt sich die Einheit der Kinder Gottes untereinander. Denkt an die Gefangenen wie Mitgefangene, an die übel behandelten als solche, die selbst auch noch im Leibe sind. Distanziert euch nicht von ihnen. Oder geht schon gar nicht über in die Beschuldigung. Ja, die hätten das auch vermeiden können. Warum haben sie es auch so genau genommen und so weiter und so weiter, ja? Diese Beschuldigung kennt ihr, glaube ich, von drüben, ja? Ja, das hätten sie nicht gerade so auf die Spitze treiben müssen und so weiter. Vorsicht, Vorsicht. Es ist drüben, dieses bekommt man hier zu Ohren. Von beiden Seiten lieblos gesprochen worden über Brüder. Der eine hat zu wenig Verständnis, der andere hat zu wenig Verständnis. Wir wollen dieses Wort beherzigen. Und dann ist von der ehelichen Liebe die Rede. Hier kann übersetzt werden im Indikativ oder im Imperativ, aber die Ungewissheit will möglicherweise beides einschließen. Ich vermute das, ich weiß es nicht. Aber beides ist sicherlich am Platz von der Schrift her. Und so ruft uns die Schrift als solche, und dies kann eine Stelle sein, die das tut, die ehrenhaft ist die Ehe, so hat es die alte englische Übersetzung, während die katholische Kirche das anders propagierte, nicht wahr? Die Ehe ist etwas Ehrenhaftes. Sexualität ist ein Geschenk Gottes. Das ist etwas Gutes, etwas Schönes, etwas Wunderbares. Ehrenhaft ist die Ehe. Und deshalb sollte sie ehrenhaft gehalten werden. Deshalb sollte sie in Ehren gehalten werden von uns. Und natürlich das Bett unbefleckt, befleckt. Nicht nur, dass kein Dritter hineinkommt, sondern dass auch wir selbst uns im Bett liebevoll verhalten. Das Bett sei auch unbefleckt. Aber Hure und Ehebrecher, und wir können innerhalb der eigenen Ehe unsere Ehe brechen, indem wir unsere Frauen, die Frauen, die Männer, als Fremde betrachten. Eheliche Liebe will genährt werden von der Liebe zu Christus. Dies passt genau hinein in das Leben eines Christen. Die anderen wird Gott richten. Das sollen wir wissen. Und das Letzte, eure Lebensweise sei ohne Geldliebe. Das ist eine Prüfung. Ich war in Rumänien, das war dort eine Prüfung. Werden wir abrunden? Werden wir abkürzen? Wie verhält man sich in sich im Existenzkampf? Und das ist nicht nur für solche eine Versuchung, die überlegen müssen, wo sie den nächsten Pfennig herkriegen, sondern das ist auch eine Überlegung bei denen, die keinen Unterschied kennen zwischen 1 und 2000 Mark. Ja. Auch da will gern abgekürzt werden, vielleicht noch mehr sogar als bei dem anderen. Manchmal sind die Armen ehrlicher als die Reichen. Eure Lebensweise sei ohne jegliche Geldliebe. Wie arm man ist oder wie viel christlich ist, nun, in einem gewissen Sinne ist kein irdischer Zustand christlich oder unchristlich. Arme können unchristlich sein, Reiche können christlich sein. Das ist eine Führung Gottes, nachdem wir unsere Pflicht getan haben, ist das eine Führung Gottes. Abraham war reich, Hiob war wahrscheinlich noch reicher. Ja. Aber gottesfürchtig, gebe bereit und so weiter. Eure Lebensweise sei ohne Geldliebe. Seid zufrieden mit dem Vorhandenen. Ob es eine Mark ist oder 1000 Mark oder auch keine Mark, dann haben wir wenigstens noch etwas zu essen vielleicht. Oder wenn nicht, wir haben immer etwas. John Wesley übte sich in der Dankbarkeit. Und eines Nachts, er ist unterwegs auf dem Pferd, da hält ihn ein Straßenräuber an und macht sein Gepäck etwas leichter. Und Dann geht er, haut er ab und er reist weiter. Und dann überlegt er, das war jetzt sehr unangenehm, aber wofür kann ich noch dankbar sein? Nun, er hat mir mein Pferd gelassen, das hat er noch, das habe ich noch. Und er hat mir nicht meine Kleider abgenommen. Und er hat mir mein Leben gelassen. Und dann hat er so eine Liste gemacht von Dingen, von der Gnade Gottes, die noch geblieben war und die Gott gezeigt hat in diesem unangenehmen Vorfall. Schön, ja. Zufrieden, das will gelernt werden. Wenn wir unsere Freude an Jesus haben, dann soll genug sein. Denken wir an die letzten Verse im Habakuk-Propheten. Und wenn der Stall leer ist, nichts, kein Futter, keine Feigen an den Feigenbaum, nichts mehr da ist, was dann? So will ich mich dennoch freuen in Jahwe, meinem Gott. Wovon ist das ein Beweis? Dass er dem Wunsch Gottes, den Paulus später durch die Feder von Paulus hinausgehen lässt, den Schöpfer mehr zu lieben als die Schöpfung. Wenn wir Gott haben, dann sollen wir zufrieden sein. Ein gläubiger Psychologe hat einmal ein sehr weises Wort gesagt. Er sagt, und mein Sohn hat mir das mitgeteilt, er beschäftigte sich mit der Psychologie und da haben wir manchmal so gesprochen über solche Themen. Und er sagte, dieser Psychologe hätte gesagt, wir brauchen nur zweierlei im Leben. Nur zweierlei. Gott und was er gibt. Ist klar, oder? Und da kommt, ich denke, es ist Benjamin Newton, ein gottesfürchtiger Mann Gottes, der war einer der ersten in der Brüderbewegung. Wenn Gott mir etwas vorenthalten hat, war es nicht nötig. Wenn Gott etwas in mein Leben hineingeschickt hat, dann war das nötig. Übrigens, diese Aussage, glaube ich, habe ich unterwegs notiert, hineingebracht. Denn er hat gesagt, ich werde dich gar nicht verlassen. Also, wenn wir ihn haben, wenn Habakuk ihn hat, soll das genug sein. Auch gar nicht dich im Stich lassen. Er wird geben, was ich brauche. Ich werde ihn haben und ich werde von ihm das bekommen, was ich brauche. So dass wir mit gutem Mut sagen dürfen, der Herr ist mein Helfer. Hier haben wir beides, der Herr und der Helfer. Der Herr, und wenn er der Herr ist, dann wird er mein Helfer sein. Aber nur, wenn er mein Herr ist. Ja. Der Herr ist mein Helfer. Oder der Herr ist mein Helfer. Wir können beides sagen. Und ich werde mich nicht fürchten. Das muss sich vorgenommen werden. Was wird ein Mensch mir tun? Kein Mensch ist Gott gewachsen. Da gibt es ein schönes Buch über, ich denke es über die Gotteskenntnis oder über das Thema Gott von einem englischen Theologen geschrieben. Und da beschreibt er die Situation von David und Goliath. Und Goliath schimpft über den Gott Israels und so weiter. Und dann sagt er das so schön und so ironisch. Armer Goliath, ja. Der war Gott gar nicht gewachsen. Ja. Armer Goliath, ja, der hat sich übernommen, ja. Ging ein bisschen zu weit. Ein bisschen. Pause. Ja. Ersten Korinther Kapitel 7. Vers 15. Dr. Georg Peters hat einmal für die mennonitischen Brüdergemeinden in Nordamerika etwas zum Thema Ehescheidung geschrieben. dass ich sie ausgewogen fand. Und da habe ich manches gelernt. Ich lehne mich, er hat diesen Vers sehr ausführlich besprochen. Und meine Gedanken würden im Großen und Ganzen sich mit, also an seine anlehnen. Wenn sich der Ungläubige aber trennt und sich getrennt hält, trenne er sich und halte sich getrennt. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. In Frieden hat uns Gott gerufen. Es gibt verschiedene Gründe oder verschiedene Wege, auf denen eine Ehe aufgelöst wird. Der eine Weg ist durch den Tod und ein anderer Weg ist durch die Scheidung. Manche halten die Scheidung nicht für einen Weg der Auflösung der Ehe, letztlich. Aber Gott hat schon gesagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Er warnt also offenbar vor etwas, das schon möglich ist. Und zwar auf verschiedenen Wegen ist es möglich, die Ehe auszulösen durch Scheidung. Wenn Jesus deutet an, wenn oder sagt, wenn nebst Scheidung Ehebruch vorlag oder umgekehrt, wenn Ehebruch vorlag, vor oder nach der Ehe, Schließung, dann wäre Grund gegeben für eine Ehescheidung. Aber ich denke, die Schrift lehrt, dass die Ehe dann erst aufgelöst ist, wenn beides vorhanden ist. Nicht nur Ehebruch, sondern auch Ehescheidung. Und nicht nur Ehescheidung, das ist klar, sondern auch Ehebruch. Man muss aber vorsichtig sein, bevor man Ehescheidung versteht, ist es wichtig, dass man Ehe versteht. Wenn das nicht klar ist, dann wird man auch in dieser Frage nicht klar sehen. Eheschließung ist für einen Geschiedenen nicht in sich selbst Ehebruch. Das ist Bigamie. Ehebruch ist zunächst einmal der geschlechtliche Ehebruch. Wenn Jesus sagt, eine Frau, die entlassen wird und sich mit einem anderen verheiratet, die bricht die Ehe, nicht mit der Eheschließung. Und sie tut es auch nicht alleine, nur weil sie jetzt sich verheiratet, sondern im Zusammenhang ist klar, dass sie jetzt ihre erste Ehe bricht. Denn in Jesu Augen ist sie gar nicht geschieden. Das will er auch den Pharisäern und Schriftgelehrten mitteilen. Ihr habt sie geschieden, aber sie ist nicht geschieden. Und gerade weil sie nicht geschieden ist, ist es Ehebruch, wenn sie mit einem anderen schläft. Übrigens wird auch hier klar durch Jesu Worte, dass Beischlaf auf eine Eheschließung folgt. Ja? Zuerst Eheschließung und dann Beischlaf. Es ist der Beischlaf nach einer Eheschließung, der die erste Ehe bricht. Nicht, dass sie verheiratet ist. Das setzt Jesus voraus, dass sie heiraten wird. Das verpönt er gar nicht. Und die Schrift scheint mir nirgends eine Eheschließung nach einer wirklichen Auflösung der Ehe zu verbieten, sei es nach dem Tode oder sei es aus anderen Gründen. Ist eine Ehe wirklich aufgelöst, dann betrachte die Schrift sie als ledige. Und eine Auffassung, bei der man einen Unterschied macht zwischen Ehescheidung und Wiederheirat. Das eine dürfte der Fall sein, dürfte unter Umständen gemacht werden, das andere nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Denn einmal sagt man, die Ehe ist geschieden, das nächste Mal sagt man, sie ist nicht geschieden. Ja? Man sagt, er darf nicht wieder heiraten, denn er ist ja noch, hat ja noch diesen ersten Ehemann. Ja, warum spricht man dann aber von Ehescheidung? Ja. Dann müsste man aber nicht geschieden sein. Man muss konsequent bleiben. Und die Schrift bleibt konsequent an dieser Stelle. Dr. Peters sagt, an dieser Stelle ist das Wort für nicht gebunden ein starkes Wort. Man kann es nicht in die Hälfte teilen und sagen, zum Teil gebunden, zum Teil nicht gebunden. Ja. Sie hat keine pflichtlichen Ehen mehr, ehelichen Pflichten mehr. Ja. Sie ist nicht ehelich gebunden. Das heißt, sie ist frei, so wie der Tod. Es ist ein Tod eingetreten. Bedenken wir, dass die Ehescheidung ja ein etwas Unnormales war. Denn vom Gesetz her müssten ja Ehebrecher gesteinigt werden, getötet werden. Und wenn jetzt jemand geschieden ist aus vor Gott tolerierbaren Gründen, dann sind diese Leute als tot füreinander zu betrachten. Da hatte kürzlich meine Frau ein Gespräch mit einer Person, die uns nahesteht, kürzlich geschieden wurde. Aber sie telefoniert noch mit ihrem früheren Ehemann und will jetzt so christlich sich gegenüber ihnen verhalten. Und dann sagte meine Frau zu ihr, ich hätte eigentlich gedacht, dass eine Ehescheidung endgültig wäre. Nicht dann noch so halb, ja, wir sind noch irgendwie verheiratet oder sowas. Das ist ein Bruch. Und das war ihr eine Hilfe. Denn diese Dame könnte durch ihr unvorsichtiges Verhalten wieder in eine unglückliche Situation stürzen und sich selbst in Not bringen. Also das zu diesem Text. Das Thema ist sehr groß, ich kann nicht alle Aspekte jetzt besprechen. Wir kommen zu dem nächsten Abschnitt. In diesem dritten Teil, das wäre Groß E, Punkt, von der Beziehung zu den Leitenden und ihrem Glauben. Von der Beziehung zu den leitenden Brüdern, die in der Gemeinde die Leitenden sind, und zu deren Glauben. Mir scheint, dass die Verse 7 bis 17 zu diesem Thema sprechen, auch wenn der Inhalt verschiedene artige Thematik aufwirft. Deshalb die zwei Aspekte. Dieser Abschnitt ist umrahmt von einem Hinweis auf leitende Personen. Er beginnt in Vers 7 mit der Erwähnung von leitenden Personen und endet mit einem Hinweis auf leitende Personen. Es scheint, als ob auch in dem Text dazwischen es sich um etwas handelt, das damit zu tun hat. Das heißt, einmal stehen die Leitenden im Vordergrund und dann, was diese an Lehrgut vertreten sollten. Und jetzt ist die Frage, wie steht der Christ unter den Lesern zu seiner Gemeindeleitung, sei sie Leitung der Vergangenheit oder der Gegenwart, und wie steht sie zu deren Glauben, zu deren Glaubensgut? Und da werden verschiedene Themen dann besprochen, die in diesem Zusammenhang wesentlich sind. Ein sehr reicher Text, wenn man ihn von dieser Perspektive einmal betrachtet. Ich gebe die drei Unterthemen dieses Abschnittes 7 bis 17. Erster Kurzabschnitt, Arabisch 1. Man soll an frühere Leitende denken. Man soll an frühere Leitende denken. Sie sollen nicht in Vergessenheit geraten. Natürlich sollen sie auch nicht übergebührend verherrlicht werden, ja. Das kann auch geschehen. Vers 7, das wäre nur Vers 7. Und dann wäre Der nächste Abschnitt oder kurze Abschnitt, Ende Vers 7 bis Vers 16. Ende Vers 7 bis Vers 16 unter der Überschrift, man soll dessen Glauben nachahmen. Man soll dessen Glauben an nachahmen. Und wie das aussieht, ginge dann bis Vers 16. Und dann Vers 17, Arabisch 3, Punkt. Man soll auf die gegenwärtige Leitung hören. Man soll auf die gegenwärtige Leitung hören. Gehorcht, und zwar im Vertrauen. Hier haben wir das Wort, das beides Glauben und Gehorsam in sich schließt. Man soll Vertrauen haben zu den Leitenden. Natürlich ist vorausgesetzt, dass sie sich bewähren, dass sie den richtigen Glauben vertreten. Aber das will hier vorausgesetzt sein. Gehorcht im Vertrauen euren Leitenden. Im Übrigen dürfte der Schreiber ja dies auch kennen. Und von daher wird keine Frage gewesen sein in seinem Denken. Und fügt euch. Aber vergessen wir nicht den Grund dieser Aufforderung. Passen wir auf, dass wir nicht wieder in unserem Gemeindeleben auch an dieser Stelle eine menschliche Mitleidschaft bekommen. Als ob man der Leitung, weil sie Leitung wäre, gleichsam einfach gehorchen sollte. Nein. Die Hirten bleiben Schafe. Sie bleiben Brüder. Von Spurgeon konnte man das sagen. Er war ein sehr deutlicher Leitender. Er konnte sehr fest sein. Er lebte in einer Zeit, wo das noch hingenommen wurde. Ja. Aber andererseits konnte man ihm das Zeugnis aus ausstellen, danke schön, konnte mir das Zeugnis ausstellen, er war ein Bruder unter Brüdern. So hat man das gesagt, ein Bruder unter Brüdern. Die Leitung, wenn sie eine echte Leitung ist, wird wissen, dass sie nichts mehr eigentlich im Grunde ist als Bruder unter Brüdern. Und sie wird sich als Älteste verhalten, denn Älteste sind ihrem Wesen nach Vorbilder. Was Älteste sind, sollen andere werden. Sie sollen sie nach sich ziehen. Deshalb lohnt es sich, die Voraussetzungen für die Ältesten zu studieren, von allen in der Gemeinde. Denn dahin soll die Gemeinde kommen. Eben weil sie Vorbilder sein sollen. Gehorcht im Vertrauen euren Leitenden. Weswegen? Weil sie mit der Botschaft anvertraut sind, von der Botschaft her. Nicht dem Menschen soll man gehorchen, Gott soll man gehorchen und das Gotteswort in ihrem Munde. Aber jeder Christ darf prüfen, so wie auch wir das beim Staat zu tun haben. Ist das jetzt richtig, was der Staat von mir fordert oder nicht? Und wenn es nicht richtig ist, wenn es Gott gegen Gottes Willen ist, dann habe ich Nein zu sagen. Das muss ein Christ auch in einer Gemeinde, wo die Leitung zu weit geht und einfach Gehorsam verlangt, wo es nicht angebracht ist. Das ist nicht die Aufgabe der Leitung. Also dieses zur Abgrenzung. Ich denke, das war der Wunsch auch bei einer Frage, dass das geklärt werde. Gehorcht im Vertrauen euren Leitenden und fügt euch, aber wegen der Botschaft, weil sie Lehrende sind. Denn, hier wird auch die Begründung angegeben, ja, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft erstatten werden. Deswegen, ja, nur insofern sie wirklich Gott vertreten und das vertreten können vor Gott einmal, was sie gesagt haben. In dem Maße soll ich mich fügen, weil ich mich Gottes Wort fügen soll. In dem Maße soll ich gehorsam sein im Vertrauen. Das heißt, indem sie Rechenschaft geben werden müssen, muss auch ich mich Rechenschaft ablegen eines Tages. Damit sie dieses mit Freude tun mögen und nicht mit Seufzen. Manch ein Leitender blickt jenem Tag entgegen, der Rechenschaftablegung, mit Seufzen. Er weiß nicht, wie er da stehen soll. Er hat großen Kummer, echte Sorge um seine Zöglinge, denn er tut alles, was er kann, er betet, er ist treu, aber es mangelt an diesem Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Ja. Und so seufzt er, leid wie Paulus, ich habe erneut Wehen, oder wie Jesus über Jerusalem weint, ein echter Hirte. Ja. Denn das wäre für euch wie ein unbezahlter Einsatz. Das ist sehr plastisch, nicht? So steht es im Grundtext. Das wäre wie ein unbezahlter Einsatz. Ich habe mich eingesetzt, aber ich bekomme keinen Lohn. Das war alles umsonst eigentlich, wie das ja heute sehr oft der Fall ist. Man arbeitet tagelang, monatelang und bekommt nichts dafür. Wo soll das Brot herkommen? Ja. Aber sie wollen, natürlich werden sie vom Herrn belohnt werden, das ist klar. Aber Paulus will mehr und dieser Hebräerschreiber will mehr. Er will die Leute dort sehen. Ja? Er will mit ihnen zusammenstehen. Schau, Herr, dies sind die Kinder, die du mir brachtest. Wie Jesus, ja? Er wird ja vor Gott stehen und sagen, schaut, die Kinder, die du mir gabst. Und Hirten wollen die Herde mitbringen und sagen, schau, hier sind sie, die du mir anvertrautest und mit über die ich mich so oft mit dir unterhalten habe. Ja. Vom hohen Priester kann man sagen, er hatte ja zweimal auf seinem Körper die Namen der Kinder Israel. Auf seiner Brust jeden Namen einzeln der Stämme und auf den Schultern dann auf je einem Stein 6 Namen. Und so geht er mit Israel gleichsam auf dem Herzen und auf der Schulter, tritt er vor Gott. Aber wo ist Israel? Hinter ihm. Er geht aus Israel hinaus in die Gegenwart Gottes und vertritt sein Volk vor Gott. Und das ist ein Bild für uns, die wir priesterlich handeln wollen. Wir gehen zu Gott und reden zu Gott über unsere Anvertrauten. Und dann dreht er sich um, kehrt sich um, hat Gott gleichsam im Rücken und geht zum Volk. Und was ist er dann? Lehrer und Evangelist. Lesen Sie Malachi. Die Aufgaben eines Priesters. Lehrer und Hirte, der suchende Hirte. Er ist der lehrende Hirte und der suchende Hirte in Israel. Er soll die Verirrten zurückbringen und er soll das Volk lehren. Aus seinem Munde soll man die Wahrheit erfahren. Ja. Dann geht er zum Volk und spricht zum Volk über Gott. Vor Gott spricht er über das Volk und zum Volk über Gott. Nicht zum Volk spricht er über das Volk. Die Zunge muss gezüchtigt sein, muss sauber bleiben beim Hirten. Wir wollen nicht afterreden, auch nicht schimpfen direkt. Das ist eine schnelle Gefahr, allzu schnelle Gefahr. Jetzt hätte ich noch einige Gedanken zu den Versen 20 und 21. In den Versen 18 und 19, in Vers 18 sagt er, betet für uns, denn und so weiter, in allem wollen wir uns wohl verhalten. Umso mehr rufe ich euch auf, dieses zu tun, damit ich euch umso schneller wiederhergestellt werde. Er bittet um Fürbitte. Sie mögen für ihn beten. Und jetzt betet er für sie. Vers 20 und 21 ist seine Fürbitte für sie. Hirten und Gemeinde sollten füreinander beten. Die Gemeinde für ihren Hirten oder für ihre Hirten und die Hirten für die Gemeinde. Und hier haben wir das Gebet des Hirten. Aber der Gott des Friedens, der Brief hat reichlich von Versöhnung, von Vermittlung gesprochen. Hier spricht er zu diesem Gott oder geht er zu diesem Gott, der Frieden gestiftet hat durch den Hohenpriester. Und dieser Friede beherrscht nun unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zueinander. Bei diesem Gott ist Frieden, Versöhnung und ein Friede, der ausstrahlt, der sich bemerkbar macht. Aber Shalom ist im Alten Testament nicht nur das Ausbleiben von Spannungen, sondern auch der Boden, auf dem das Neue gedeihen kann. Geht es dir wohl, gedeihst du, kann Luther übersetzen, und zwar zu Recht. Friedensbereiche, Friedenszonen, Gegenden, wo kein Krieg ist, sind Gegenden, wo Wachstum stattfinden darf, Produktivität in jeder Hinsicht. Die Gemeinde ist der Ort des Friedens, die Insel der Friedsamen, die versöhnt wurden mit dem Gott des Friedens. Und nun ist der Wunsch, dass das alles, dass das Leben mit Gott und miteinander gedeihen möchte. Wie kann das geschehen? Der Gott des Friedens, der von den Toten heraufführte, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, Jesus, unseren Herrn. Wenn ich das so lese, dann kommt mir die Frage, wieso kommt der Schreiber plötzlich auf Schafe zu sprechen? Das ist doch ein Ausdruck, der dem Brief doch etwas fremd ist. Und warum spricht er von einem Hirten? Er hat Jesus hohen Priester genannt, er ist der Sohn, der durch den Gott redet und so weiter. Aber Hirte, diese ganze Seite des Lebens in Israel war bis jetzt, scheint mir nicht angesprochen. Wie kommt er darauf? Und meines Erachtens ist das durch seine Vertrautheit mit dem Alten Testament gekommen. Er hat als ein Bewanderter im Alten Testament wahrscheinlich an dieser Stelle zum Schluss seines Briefes, wo ja er besorgt ist, dass die Herde gut umhirtet ist. Er muss gedacht haben an Jesaja 63. Ich lese da einige Verse. Da gedachten sie der alten Tage Moses und seines Volkes. Sie brauchen nicht aufzuschlagen, es wäre vielleicht besser, wenn Sie es nicht tun, es sei denn, Sie eine Elberfeld-Übersetzung haben vielleicht, denn die Luther-Übersetzung ist hier nicht dieselbe, vielleicht, allerdings, ja, wenn Sie wollen. Aber ich möchte auf einiges hier aufmerksam machen. Da gedachten Sie in Ihrer Not der alten Tage Moses. Und das ist, was diese Leute tun. Sie denken immer an Moses. Nur dies ist in einem anderen Zusammenhang. Und seines Volkes. Wo ist der, so wird gefragt. Nun ist die Frage, sagt Gott das oder sagt das Volk das? Aber das macht jetzt nicht so viel Unterschied. Wo ist der, der ihn, Mose, aus dem Meer führte, durch das Schilfmeer, den Hirten seiner Herde? Mose ist ein großer Hirte Israels. Zu dem schaut man auf. Gott hat durch Mose gewirkt. Moses Glauben ist es zuzuschreiben, dass Israel aus Ägypten kam und so weiter und so weiter. Das war der. Und den tendieren sie zu verherrlichen. Und jetzt kommt der Verfasser und sagt, ihr kennt den Text. Ihr wisst, dass Gott sogar selbst Mose als den hervorragenden Hirten der Schafe Israels betrachtet, der die Wasser spaltete vor ihnen, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie gehen ließ durch die Urfluten wie Rosse, die in der Wüste nicht straucheln. Was habe ich nicht gegaloppiert mit dem Ross zu Hause? Auch wenn der Boden uneben ist, dann kann das Pferd stolpern. Aber Gott hat Israel durch die Wüste geführt, manchmal ging es vielleicht ein bisschen schnell, aber sie mussten nicht straucheln, weil er sie bewahrte. Man kann das Pferd auch so reiten, dass es nicht unnötigerweise stolpert. Um sich einen ewigen Namen zu machen, ja. Wie Vieh, das ins Tal hinabsteigt, dann denke ich an das Vieh, das in den Alpen von den Bergen im Herbst kommt und ins Tal kommt zurück, in die Ruhe kommt von dem Sommer. So brachte der Geist Jahwes uns zur Ruhe. So hast du dein Volk geleitet, dir einen herrlichen Namen zu machen. Hier sind zwei Hirten in diesem Text. Mose, aber Gott als Führender. Hinter Mose stand Gott. Und diesen Text, scheint mir, wird der Schreiber herangezogen haben, an den wird er gedacht haben. Und so kommt also dieses unvermittelte Erwähnen des Hirten und der Schafe. Wenn Sie an jenen Zusammenhang denken, dann könnt ihr sagen, ihr wünscht euch erweckliche Zeiten, ihr wünscht euch etwas Neues. Bitte schaut auf Jesus. Ihr habt alles, was ihr braucht. Ihr braucht gar nicht lange zu suchen nach dem Besseren. Ihr habt es alles in Jesus. Er ist schon in den Tod gegangen. Er ist hervorgekommen. Es ist Jesus, unser Herr. Der Bund ist geschlossen. Ihr seid einbezogen in die Treue Gottes. Und er wird in euch. Lasst es doch bitte zu, dass er euch umhirtet, bewirtet und dass er in euch arbeitet. Hier gibt der Verfasser uns recht und echt paulinisches Gedankengut, was das Christenleben betrifft. Und nun will Jesus uns zurechtrücken. Und es ist die Aufgabe des Hirten oder eines Gemeindeleiters, eines Hirten in der Gemeinde, die Glieder des Leibes zurechtzurücken, sodass sie in der Begegnung gemeinsam funktionsfähig werden. Gibt es in Ihrer Gemeinde Brüder oder Schwestern, die, wenn sie einander begegnen, gelähmt sind? Alles bleibt stehen. Nichts geht mehr. Lahm. Und es schmerzt. Irgendwie ist man betroffen. Und sie möchten am liebsten einander aus dem Wege gehen. Ja? Es gibt es allzu oft. Ja? Das ist wie eine Verrenkung. Und nun muss man beten und lehren und aufrufen und umsorgen. Und wie ein, wie hat man ihn genannt? Knochenärzten nannten man die manchmal. Ja? Manchmal waren es weise Frauen oder Frauen, die einen wie? Ja, so konnten sie auch genannt werden. Die dann verstehen, wie das zurechtzurücken. Wir hatten eine Frau in unserer Gegend, die hat dann so tüchtig gezogen oder geruckst. Und dann, es hat geholfen, aber es war nicht sehr sanft. Ja. Aber man muss das verstehen. Manchmal schmerzt es auch, das ist richtig. Aber hier sagt der Schreiber, Jesus arbeite als Knochenarzt, als Chiropraktiker bei euch und mache euch heil und tüchtig. Die zwei gehen zusammen. Ich denke, wir haben dasselbe Wort in 2. Timotheus 3, Vers 17. Das Wort Gottes, Vers 16, ist von Gott eingegeben, von Gott gehaucht, um uns funktionsfähig zu machen. Ja, funktionsfähig zu machen. in jedem guten Werk, in jedem guten Werk. Wir sollen sowieso an der Arbeit sein, aber in der Arbeit bleiben wir manchmal stecken oder verstauchen den Fuß, gerade von bei der Arbeit, das ist ein Unfallsbetrieb, ja, oder Betriebsunfall, Entschuldigung. Jetzt kommt es durcheinander. Aber auch während der Arbeit, wir dürfen an der Arbeit bleiben, aber Jesus nimmt sich Zeit, uns dann wieder zurechtzubringen, sodass wir weitermachen können. Jedem guten Werk seinen Willen zu tun. Jetzt kommt es. Wobei er das vor ihm Angenehme in euch tue. Gott soll durch Jesus in uns das tun, was ihm gefällt. Das ist Christentum. Christus in uns. Sein Werk in uns, sein Leben in uns, sein Weben in uns, sein Regen in uns, seine Tätigkeit in uns. Und wir wollen uns ihm zur Verfügung stellen. Wir wollen uns zurechtbringen lassen. Das tut der Gott des Friedens, schafft Frieden unter den Gliedern und Produktivität, Frucht, Gedeihen. Wozu? Mit welchem Ergebnis? Dem gebührt die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Dem die Herrlichkeit in alle Ewigkeit gebührt. So sei es. Oder mit Jesus, wahrlich. Amen. Aramäisch, aber das ist, was es bedeutet. Man fragt sich, wem diese Doxologie gilt. Wem gilt der Schlusssatz? Dem gebührt die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Ist es der Gott von Vers 20, zu dem er betet? Oder ist es der unmittelbare Zusammenhang Jesus Christus? Nun, eigentlich ist es beides. In erster Linie vielleicht der unmittelbare Zusammenhang Jesus Christus, der ja auch im Brief das große Thema ist. Es könnte gut sein, dass der Verfasser Gegenschluss noch einmal sagen will, Jesus wirkt in uns, gebt ihm Raum, haltet ihn vor Augen, ihm gebührt alle Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Und lass es jetzt dabei bleiben. Kein anderes Opfer, nichts anderes darf in Ansehen nebst ihn kommen, er soll alleine dastehen. Ein schönes Schlusswort, nicht wahr? Und dann kommt ein Aufruf, noch eine Erwähnung des Timotheus, offenbar ein Freund des Verfassers. Es ist gut möglich, dass Apollos diesen Brief geschrieben hat. Von all den Namen des Neuen Testamentes kommt er wohl am wahrscheinlichsten in Frage. Und wenn es heißt, die in aus Italien oder von Italien grüßen euch, dann passt das wohl besser zu Italienern, die außerhalb des Landes sich befinden, sodass der Brief wahrscheinlich außerhalb des von Italien geschrieben wurde, an hebräische Christen irgendwo in Italien. Und er hat Christen, die früher in Italien waren, und bei sich. Und sie wissen, er schreibt dorthin und dann sagen, bitte lass doch die Geschwister oder grüßen. Wir kennen einige von denen noch und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. So, das war der hebräische Brief. Ein Teil davon. Sowohl was die Waagerechte als was die Senkerechte betrifft.